The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 24. September. Ein Wunder ist das Mögliche des Unmöglichen. Und nach jetzigem Stand ist eine erneute Kanzlerschaft von Olaf Scholz genau das. Trotzdem sieht es so aus, Stand jetzt, dass die SPD mit Scholz den Wahlkampf bestreiten will. Glaubt die SPD also an Wunder?
Ich will das schon klar sagen, das wird nicht wie ein Wunder passieren, sondern dafür muss die gesamte SPD, der Kanzler inklusive, arbeiten in den nächsten 12 Monaten, das wissen wir auch.
Dass SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert überhaupt betonen muss, dass Wahlsiege nichts mit Wundern zu tun haben, ist weniger eine Botschaft an die eigene Partei als an Olaf Scholz. Denn es ist Scholz, der immer wieder auf den Wahlkampf 2021 verweist, in dessen Vorfeld so mancher Sozialdemokrat angesichts der miesen Umfragewerte öffentlich in Frage stellte, ob die Partei überhaupt noch einen Kandidaten fürs Kanzleramt aufstellen sollte und an dessen Ende die SPD mit Kanzlerkandidat stärkste Kraft wurde. In der bundesrepublikanischen Wundergeschichte hat nach Bern und Lengede dieser Sieg durchaus einen Platz, weil es überaus wunderlich war, wie die Union im Sommer 2021 zum besten Wahlhelfer der SPD mutierte. Markus Söder, der als selbsternannter Kanzlerkandidat der Herzen den tatsächlichen Kanzlerkandidaten Armin Laschet torpedierte und Laschet wiederum, der im Schlussspurt seine Siegeschancen im wahrsten Sinne des Wortes kaputt lachte. Auch für 2025 hofft Scholz auf unfreiwillige Wahlkampfhilfe der CDU. Friedrich Merz sei impulsiv, erratisch, zu wenig Staatsmann und regierungsunerfahren. Auf die Schwächen des Gegners zu setzen, ist vor allem ein Beleg für den Mangel an eigener Stärke. Und so hat auch SPD-Chef Lars Klingbeil am Montag eine Botschaft an Scholz.
Gleichwohl, das will ich hier nochmal betonen, diese Wahl wird kein Selbstläufer. 21 wiederholt sich nicht.
Ach ja, und was die Regierungserfahrung von Merz angeht, auch wenn Scholz etliche Regierungsjahre in unterschiedlichen Ämtern vorweisen kann, was nützt das, wenn es ihm als Kanzler nicht gelingt, eine Koalition so zu führen, dass sie miteinander kooperiert, anstatt sich gegenseitig sabotiert? Womit wir bei der Erzählung des Kanzlers wären, dass die Ampel trotz aller Auseinandersetzungen die richtigen Weichen für einen wirtschaftlichen Aufschwung gestellt habe. Die Hoffnung des Kanzlers auf eine konjunkturelle Erholung, die er als seinen Erfolg verbuchen kann, haben die jüngsten Prognosen führender Wirtschaftsinstitute zunichte gemacht. Anstelle des von Scholz prophezeiten neuen Wirtschaftswunders, das war noch vor dem nun von der Partei ausgerufenen Wunderglaubenverbot, ist Deutschland mit steigenden Arbeitslosenzahlen und Stellenabbau in der Industrie konfrontiert. Oder wie es die ehemalige SPD-Vorsitzende und heutige Chefin der Bundesarbeitsagentur Andrea Nahles formuliert, dahinter stehen unternehmerische Zeichen gegen den Standort Deutschland. Den wird die SPD mit einem Tariftreuegesetz, einem Rentenpaket und einem Mindestlohn von 15 Euro sicherlich nicht stärken.
Ich glaube, wenn wir alle uns hinstellen könnten und hätten irgendwie so eine App, wir gucken mal von 20 Jahren rückwärts, ob wir jetzt gerade die richtigen Entscheidungen treffen, dann wären alle viel entspannter.
Das hat Olaf Scholz vor kurzem bei einem Bürgerdialog in Berlin erklärt. Gäbe es diese App und der Scholz aus der Zukunft würde mit ihr auf den Scholz von heute blicken, was würde er sehen? Ein Kanzler, in dessen Regierungszeit 2 populistische, extreme Parteien erstarkt sind, dessen Koalition das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit politischer Akteure geschwächt hat, dessen persönliche Werte historische Tiefstände erreichen, dessen Partei Wahlen gewinnt, wenn sie ihn fernhält und die ihn trotz allem wieder als Kandidaten fürs Kanzleramt aufstellen will. Zumindest den Scholz aus der Zukunft dürfte das wundern. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Europaabgeordnete und Teil des FDP-Präsidiums Und sie will kein Gejammer nach der Brandenburg-Wahl.
Die Menschen draußen, die wollen Antworten und die interessiert überhaupt nicht das Innenleben der Freien Demokratischen Partei.
Börsenreporterin Anne Schwedt informiert uns über den neuen potenziellen Intel-Investor. Außerdem erfahren wir von einem klima- und liebesschonenden Projekt in Florida und schauen uns den neuesten Titel von Udo Jürgens an.
Neben der Migrationspolitik muss unser Land wirtschaftlich wieder Kurs aufnehmen. Die Bundesregierung hat ja dazu bereits eine Wachstumsinitiative verabredet. Und jetzt in den nächsten Wochen, in diesem Herbst der Entscheidungen, wird sich offenbaren, ob es den gemeinsamen Willen gibt, das so auch umzusetzen und gegebenenfalls auch darüber hinauszugehen.
Es wird kalt im politischen Berlin. Der Herbst der Entscheidungen, wie hier vom FDP-Chef skizziert, wird keine Wohlfühlveranstaltung. Aber Grund für gute Laune gibt es ohnehin wenig in der Ampel. Die Brandenburg-Wahl hat die Grünen und die Liberalen aus dem Landtag gefegt. Und der Sieg des SPD-Ministerpräsidenten kam nur zustande, weil er die Wahl als Anti-AfD-Wahl geframed hat. Aber das ist kein Grund, die Ampel platzen zu lassen. Im Gegenteil. Das sagt zumindest Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Teil des FDP-Präsidiums, sie sitzt in Brüssel als EU-Abgeordnete und sie ist dort die Vizevorsitzende der Renew-Fraktion. Ihren Blick auf die Landtagswahl und die Ampel hören wir jetzt. Guten Morgen, liebe Frau Strack-Zimmermann.
Guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich.
Frau Strack-Zimmermann, am Montag hat das FDP-Präsidium getagt, dessen Mitglied Sie ja auch sind. Und schon am Abend vor der Brandenburg-Wahl sind prominente Stimmen aus Ihrer Partei zu hören gewesen, die einen Ausstieg aus der Ampel nahegelegt haben oder zumindest propagiert haben. Wie ist denn die Stimmungslage in der Parteispitze?
Die Lage ist, ich sag mal, so ernst und die Gespräche sind gut. Insofern, glaube ich, sind jetzt nicht einzelne Stimmen relevant, sondern dass wir bei aller Frustration, Ärger, wie auch immer Sie es nennen, natürlich durchaus auch positiv in die Zukunft sehen wollen, weil die Leute wählen keine Trauerklöße, keine schlecht gelaunten, sondern wollen natürlich auch eine gewisse Ermutigung erfahren.
Wie wollen Sie denn ermutigen? Was ist der positive Blick in die Zukunft?
Naja, wenn man ermutigen will, muss man natürlich Revue passieren lassen, was gerade passiert ist in Brandenburg. Da hat die SPD gewonnen, das herzliche Gratulation, hat erstmal den Durchmarsch der AfD verhindert. Aber dieser Landtag ist natürlich nicht nur um die Liberalen ärmer, sondern auch Grüne, Freie Wähler, Linke. Was ich sagen will, ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen, und das tun wir auch, was die Menschen in Deutschland am meisten bewegt. Und das ist A, Migration, aber das ist eben auch, und das kann man ja jeden Tag verfolgen, die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, und deswegen sind wir als Freie Demokraten auch aufgerufen, diesbezüglich eben auch Antworten zu finden und eben auch in einer gewissen positiven Form, denn Deutschland kann das, wenn es will, wenn die Rahmenbedingungen allerdings stimmen.
Sie haben gerade gesagt, in einer positiven Form. Im Moment ist diese Form, die man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, aber eher das Drohen mit einem Koalitionsende. Der neue Slogan ist der Herbst der Entscheidungen. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Drohen mit dem Ende einer Koalition in der FDP beinahe schon zum Ritual geworden ist. Und die Frage ist, sind die Liberalen eigentlich mittlerweile so unter Zugzwang oder haben sich selber so unter Zugzwang gesetzt, dass ihnen jetzt gar nichts anderes übrig bleibt, als auszusteigen und das möglichst bald?
Also das mag vereinzelt Stimmen geben, die das tun. Ich gehöre nicht dazu. Ich halte es übrigens auch immer für einen Fehler, wenn man gerade, um mal im Bild zu bleiben, einen Boxkampf einen schwer auf die Nase bekommen hat und angezählt man leicht taumelnd ist oder schwer taumelnd, dann den Leuten zu sagen, also tschüss, das war's. Und da geht es um das Große, um die Zukunft und nicht um persönliche Trauerverarbeitung. Und das große Thema wird natürlich sein, übrigens auch europäisch, wie werden wir wieder wettbewerbsfähig? Wie können wir zwischen den Blöcken derer, die uns vom System her ablehnen, beziehungsweise die USA, die unsere Freunde sind, wie können wir da innerhalb, also Deutschland in Europa und Europa bestehen? Das sind die großen Themen und nicht das Klein-Klein, was vielleicht der eine oder andere artikuliert.
Ich höre da großen Gestaltungswillen raus und ich verstehe das als ein Plädoyer für die Fortsetzung der Ampelkoalition.
Wir sind Teil der Regierung. Und wenn es schwierig wird, dann sollte man sozusagen seine Arbeit machen. Und was natürlich ansteht im Herbst oder nennen Sie es im Winter oder je nachdem, wann das Wetter hier umschlägt, noch scheint die Sonne, ist doch die Tatsache, dass es darum geht, wie wird die Wirtschaft in Zukunft in Schwung kommen. Ohne
aber
Wirtschaft.
Da darf ich, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Es gibt doch das Dynamisierungspaket, was gemeinsam verabredet worden ist vom Kanzler, vom Wirtschaftsminister und vom Bundesfinanzminister. Es gibt auch bei der Migration, hat man gerade gemeinsam ein Sicherheitspaket verabschiedet. Man hat bei der Migration, haben drei Minister, und zwar von allen drei Koalitionspartnern, gemeinsam ein Paket vorgestellt, was noch weit über das bisherige hinausgeht. Also ich verstehe gar nicht, was ist denn der Herbst der Entscheidungen dann? Welche Entscheidungen sind gemeint? Es sind doch Entscheidungen getroffen worden.
Ja, die sind aber zum Teil noch gar nicht umgesetzt worden. Und der Haushalt, Wirtschaft, Migration, das berührt die Leute. Und da sind wir, die Partner oder wie immer man uns nennen will, sind gefordert. Und diese Entscheidungen, die müssen in der Tat jetzt im Herbst entschieden werden. Und da wird sich eben weisen, welche Richtung dort eingeschlagen wird. Und solange die Richtung eine wirtschaftliche, liberale Gesellschaft ist, sind wir auch dabei.
Sie sagen, die FDP ist dabei. Der Eindruck, den man aber bekommt, ist, dass die FDP zum Quertreiber in dieser Koalition immer mehr mutiert. Also zumindest die Erzählung, die FDP ist das Korrektiv in der Koalition, die Schlimmeres verhindert, die scheint ja nicht zu funktionieren, wenn man auf die Umfragewerte der FDP guckt. Und die Frage ist, ist die FDP eigentlich regierungsfähig? Ich schaue auf das Bündnis 2009, Schwarz-Gelb, das letzte Mal, als die FDP in einer Regierung beteiligt war. Das ist auch in gegenseitigen Beschimpfungen geendet und die FDP ist aus dem Bundestag geflogen. Jetzt funktioniert es wieder nicht in einer anderen Koalition. Kann es nicht auch sein, dass es an der FDP liegt?
Naja, das ist natürlich das Narrativ derer, die sozusagen nie auf die Idee kämen, uns und unsere Arbeit und die Liberalität gut zu finden. Aber Fakt ist doch, und deswegen greife ich das nochmal auf, was Sie gerade mit angesprochen haben, was wäre, wenn wir Freien Demokraten nicht mit in der Regierung wäre? Es werden massiv Steuern erhöht werden, wissen, dass man gerade im Mittelstand damit schadet. Es würden Investitionen getätigt werden, die verpuffen. Ich höre doch jetzt schon wieder, dass von einer Abwrackprämie die Rede ist aus sozialdemokratischer Richtung. Wissen, dass das wirtschaftspolitisch völliger Irrsinn ist. Auf was ich hinaus will, ist, dass man versucht, einen zu finden in der Gruppe, der Blödmann ist. Aber ich finde, wenn wir uns auf unseren liberalen Kern konzentrieren, dann glaube ich und bin überzeugt davon, dass es gerade im nationalen, also bei der Bundestagswahl, viele Menschen gibt, die froh sind, dass die Freien Demokraten mit an der Regierung sind.
Im Moment zeigt sich das aber nicht in den Umfragen.
Ja, das ist natürlich nicht schön, das sehe ich ein. Und wie gesagt, nach diesen drei letzten Wahlen, die für uns schwierig war, das ist gar keine Frage. Ich will jetzt auch gar nicht ablenken, dass es auch für andere schwierig ist, von CDU, Grüne und gerade jetzt in Brandenburg. Das ist ja, da ist ja sozusagen durch diese Sogwirkung der SPD, ist natürlich da auch ein demokratisches Blutbad angerichtet worden, wenn vier Parteien nicht mehr dabei sind. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube deswegen nochmal, auch wenn das vielleicht an dem zwei Tage nach der Wahl etwas seltsam klingt, sollte man sich nicht entmutigen lassen und vor allen Dingen nicht taumelnd irgendwo hinfallen und seine Wunden lecken. Die Menschen draußen, die wollen Antworten und die interessiert überhaupt nicht das Innenleben der Freien Demokratischen Partei, sondern die wollen angesichts der Herausforderungen, und die sind gigantisch, derer sind viele, Antworten bekommen. Und ich finde, da sollten wir unsere Antworten geben. Und dann wird sich zeigen, ob die eben deckungsgleich sind mit den Antworten, die sich die Grünen überlegen und die Sozialdemokratie überlegt. Also ich glaube, dass wir uns da alle, ich schließe uns nicht aus, da alle auch an der Nase fassen müssen, zusammenzuarbeiten, weil das Wehklagen, dass eine AfD immer stärker wird, das Wehklagen, dass Frau Wagenknecht, die ja die Inkarnation des Rachefeldeszug von Oskar Lafontaine ist, der sich an seiner SPD abarbeitet, darüber zu klagen, ich räume das auch selber ein, das bringt gar nichts. Sondern Leute wollen Antworten, Leute wollen, dass anständig regiert wird. Und bei den großen Themen, nochmal, das ist Migration, das ist die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, wenn man da übergeordnet bei den Demokraten zusammenarbeiten kann und nicht, wenn die Regierung was sagt, quietscht die Opposition und umgekehrt. Ich glaube, dass wir da was Vernünftiges auf den Weg bringen könnten und ich wünsche es mir und hoffe es mir und das wird in der Tat sich im Herbst entscheiden, ob hier alle in der Lage sind, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen.
Frau Strack-Zimmermann, wer sagt denn dann mal Wolfgang Kubicki, dass er aufhören soll, einmal pro Woche das Ende der Koalition an die Wand zu malen?
Viele.
Frau Strack-Zimmermann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle Anleger auf eine Investmentfirma, die viel Geld an Intel geben möchte. Die Halbleiterschmiede strauchelt derzeit. Anne Schwedt, meine Kollegin an der Wall Street, hat die Details. Guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Apollo Global Management angeboten, bis zu 5 Milliarden Dollar in Intel zu investieren. Die Anleger feierten das mit einem Aktienplus von 3,3%. Bereits am Freitag hatte das Wall Street Journal ja schon berichtet, dass Qualcomm sich wegen einer möglichen Übernahme auch an Intel gewandt haben soll. Daraufhin hatte die Intel-Aktie am Freitag schon 3% zugelegt. Allerdings muss man dazu sagen, dass es eher unrealistisch ist, dass die Aufsichtsbehörden es erlauben würden, dass Qualcomm Intel komplett übernimmt. Da ist eine Investition wie die jetzt zum Beispiel von Apollo Global Management doch schon eher realistischer.
Es bleibt also spannend. Anne, und jetzt sag uns noch, wie ist die Wall Street sonst noch in die Woche gestartet?
Gut, tatsächlich. Der S&P 500 und der Dow Jones konnten auf neuen Rekordständen schließen. Der S&P 500 legte um 0,3% zu, der Dow Jones um 0,2% und an der Nasdaq gab es einen Plus von 0,1%. Die Anleger konnten die gute Laune von letzter Woche wieder aufnehmen. Da gab es ja die Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt. Letzte Woche gab es ja da auch schon Rekordstände beim S&P 500 und auch beim Dow Jones. Gestern gab es dann auch noch neue Aussagen vom Präsidenten der regionalen Notenbank von Atlanta, von Raphael Bostic. Ihm zufolge würden sich Inflation und Arbeitslosigkeit wieder normalen Werten nähern. Und das würde bedeuten, dass die Fed ihre Geldpolitik ebenfalls normalisieren müsste. Und das deutet jetzt schon sehr darauf hin, dass er offen für weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten ist. Die Anleger schauen jetzt auch in dieser Woche ganz genau auf weitere Aussagen der Notenbank und auf weitere Wirtschaftsdaten, um einfach besser einschätzen zu können, wie es in Sachen Zinsen wohl weitergeht.
Und Dagmar? Was hat dich heute überrascht?
Dass Amors Pfeil direkt in die warmen Gewässer der Florida Keys zielt, wo Forscher zu Kupplern werden. Doch hier geht es nicht um menschliche Romanzen, sondern um Muschelmatchmaking. Denn die Königin der Muscheln, die Conchell, sucht im Meer die Liebe an den falschen Stellen. Irgendwie menschlich. Die Beziehungsschwierigkeiten von Muscheln haben allerdings weniger damit zu tun, dass sie sich immer in den Falschen verlieben, sondern mit den steigenden Wassertemperaturen. Die machen es ihnen fast unmöglich, sich fortzupflanzen. Denn viele Muscheln entwickeln einfach keine Reproduktionsorgane mehr und setzen stattdessen ihre gesamte Energie auf das Überleben in zu warmen Gewässern. Damit Under the Sea die Muscheln eine Zukunft haben, haben Forscher nun die Arbeit von Amor übernommen. Die Lösung heißt Speed Dating for Shellfish. Ein Forscher erklärt der BBC das Ziel.
So what we wanted to do was take some of these nearshore conch that don't reproduce and take them to the offshore breeding aggregations along the reef tract to boost density above those minimum thresholds so that they could find each other more easily.
Die Wissenschaftler verlagern die gefährdeten Muscheln von den heißen Flachgewässern in kühlere Regionen, in denen potenzielle Partner auf sie warten. Ob das Muschel-Matchmaking langfristig erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Doch die Projektleitung ist zuversichtlich und hofft, dass es in den kommenden Jahren eine neue Muschelgeneration geben wird. Alles andere wäre echt mies, Muscheln.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass 10 Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens ein neues Lied von ihm das Licht der Welt erblickt hat. Als ich fortging, heißt das Stück. Aufgenommen hatte Jürgens diese Ballade bereits 1985 für sein Album Treibjagd, sie dann aber wieder verworfen. Nun wird sie posthum veröffentlicht, auf Betreiben seiner Kinder John und Jenny, die das Lied im Archiv entdeckt haben. Zu hören ist das Lied aber nicht in seiner Originalversion, sondern es wurde komplett neu arrangiert.
Ich las in den alten Briefen deine Worte riefen, Bilder wachen mir. Ich muss deine Nähe spüren, alle Wege führen zurück.
Ein Arrangement, das dem Zeitgeist entspricht. Doch genau das war Udo Jürgens nicht. Ein Mensch, der sich dem Zeitgeist anbiederte. Er war mehr als nur ein Unterhaltungskünstler. Er war Philosoph, Soziologe und Gesellschaftskritiker. Er sang gegen Engstirnigkeit an, wenn er in deutschen Treppenhäusern den Geruch von Bonawachs und Spießigkeit konstatierte, gegen das Befremden, mit denen Gastarbeitern begegnet wurde, wenn seine Lieder aus ihrer Perspektive von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind, erzählten. Und er artikulierte die Sehnsucht nach Freiheit, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Udo Jürgens, der Mann, der selbst im weißen Bademantel noch mehr Grandezza ausstrahlt als James Bond im Smoking, ist für immer fortgegangen. Als ich fortging, blieb etwas von mir hier, heißt es in dem nun veröffentlichten Lied. Dieses Etwas sind all die Lieder, die er zu Lebzeiten auf die Bühne gebracht hat. Wo viel Licht ist, ist starker Schatten, hat Goethe gesagt. In Zeiten, in denen viele nur den Schatten sehen und nicht das Licht, sei mit Udo Jürgens daran erinnert.
Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns sein Licht. Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht, die gibt es nicht.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier. Erzählt, ich hätte vergessen, dann denk daran. Ich glaub an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir.